Vielen Dank, lieber Ludwig. Ich muss das gleich zurechtweisen. Also ich bin nur ein simpler Neurologe, ich bin kein Intensivmediziner. Ich war einmal auf der Kardiologie eine Zeit lang und habe Mathematik studiert. Also ich mache es ganz simpel. Also, und meine Aufgabe, ich hätte gerne über den nicht konvulsiven Status Epilepticus geredet, aber da ist morgen schon ein anderer Vortragender vorgesehen gewesen. Jetzt bin ich auf die Herzrhythmusstörungen, wurden mir vorgegeben. Die Agenda, ich werde ein bisschen was sagen über die Pathophysiologie des kardiovaskulären autonomen Systems, dann psychischen Stress und Herzrhythmusstörungen und dann zwei Erkrankungen exemplarisch herausgreifen. Einerseits Schlaganfall und Herzrhythmusstörungen und andererseits Epilepsie und Herzrhythmusstörungen. Epilepsie auch deshalb, weil das mein sozusagen ureigenstes Interesse ist und mein Schwerpunkt. Grundsätzlich Herz und Hirn, da gibt es ja die Disziplin der Neurokardiologie oder Kardioneurologie. Das ist, nachdem ich Neurologe bin, kann ich Neurokardiologie sagen. Das ist einerseits sozusagen der Effekt des Herzens auf das Gehirn. Das ist natürlich ein großes Thema und ist zum Beispiel also kardiale Rhythmusstörungen, die dann zu Embolien führen, Vorhofflimmern und dann zu einem Schlaganfall. Das andere, mit dem ich mich eigentlich heute beschäftigen will, ist es sozusagen, kann ein krankes Gehirn dazu führen, dass es bei einem gesunden Herzen zu Rhythmusstörungen kommt. Das ist die Frage, die ich heute mit Ihnen durchgehen will. Und letztlich das Dritte in der Neurokardiologie wären dann die Erkrankungen, die Herz und Hirn gemeinsam betreffen, zum Beispiel die Friedreich-Ataxie, also wo ich eine schwere Neuropathie habe und Ataxie und auch eine kardiale Kardiomyopathie als Teil der Erkrankung. Gut, das kardiovaskuläre autonome System, da sehen Sie so eine Darstellung. Das Blaue sind letztlich die afferenten, das Rote, soweit man das erkennen kann, die efferenten Phasen. Und was Sie sehen, ist, dass auf dem zentralen oder kortikalen Ebene letztlich einige Zielstrukturen sind, die sehr wohl das kardiovaskuläre System maßgeblich beeinflussen. Und das ist einerseits die Insel. Die Insel ist hier gelegen, also zwischen dem Stirnlappen und dem Temporallappen. Und die ist letztlich das primäre viszerosensible Organ oder Kortex unseres Körpers, der anteriore Gyrus cinguli, also medial frontal. Und ventromedialer präfrontaler Kortex ist sozusagen das motorische oder prämotorische Kortex des autonomen Systems. Und dann wesentlich ist auch die Amygdala. In der Amygdala werden letztlich ist sozusagen die Schaltzentrale für Angst und Emotionen. Also Amygdala ist immer heiß, wenn wir Angst haben und Angst ist unsere stärkste Emotion. Warum? Weil die am wichtigsten ist für unser Überleben und auch wahrscheinlich auf der Intensivstation sehr viel Rolle spielt, die Amygdala. Hypothalamus integriert letztlich autonome Antworten auf endokrine Reize und wenn wir jetzt weitergehen, wir haben einen efferenten parasympathischen Schenkel, der wird vermittelt über den Nucleus ambiguus. Und bewirkt letztlich über den rechten Nervus vagus eine Abnahme der Herzfrequenz und über den linken Nervus vagus eine Abnahme der atrioventrikulären Leitung und der ventrikulären Exzitabilität. Der efferente sympathische Schenkel läuft letztlich auch über die Medulla oblongata und dann auch über das zervikale Rückenmark und bewirkt letztlich eine also Beschleunigung des Sinusknotens, vermehrte atrioventrikuläre Überleitung und eine Zunahme der ventrikulären Exzitabilität und Kontraktilität. Und der afferente Schenkel, um das abzuschließen, ist letztlich, dass es hier geht, also blau in die Medulla oblongata, parabrachiale Region, dann die Schaltstelle ist letztlich der Thalamus und dann zur Insel. Also in der Insel werden letztlich alle autonomen Input-Signale gesammelt und zentral verarbeitet und gehen dann wieder über den efferenten Schenkel zurück. Jetzt die Balance zwischen Vagus und Sympathikus läuft einerseits natürlich über den Hirnstamm, also denken Sie nur an den Barorezeptorreflex, aber man kann sich auch vorstellen, dass diese zentralen Verschaltungen, also Amygdala zum Beispiel oder Inselkortex oder medialer frontaler Kortex, anteriorer Gyrus Cinguli, auf diese Balance Einfluss nehmen können. Und da ist es zum Beispiel so, dass wenn man kortikal stimuliert, das macht man manchmal bei Wachoperationen im neurochirurgischen OP, um eben speziell zu vermeiden neurologische Defizite. Also man kann zum Beispiel die Sprache nur dadurch schonen, dass man zwar präoperativ schon weiß, wo die Sprache ist, aber ganz exakt, indem man den Patienten aufwachen lässt und dann mit ihm spricht und der Neurochirurg stimuliert den Kortex und schaut, dann ist ein Sprachdefizit da, dann darf er diesen Teil vom Gehirn nicht entfernen. Und was dann immer wieder passiert ist, wenn Sie die linke Insel stimulieren, kann es dazu kommen, dass zu einer Asystolie kommt. Also das ist uns einmal passiert im neurochirurgischen OP mit Professor Cech. Also der hat stimuliert linke Insel und auf einmal war eine Asystolie, die aber Gott sei Dank selbst limitiert war. Aber also das heißt, man kann bei einem kardiologisch völlig gesunden jungen Patienten durch Stimulation zum Beispiel der linken Insel eine Asystolie erzeugen. So, jetzt, wie kann man sich vorstellen, dass sozusagen Emotion und Stress auf das Herz sich negativ auswirkt? Und das kann man einerseits auf einer peripheren Ebene, das wissen Sie sicher viel besser wie ich, also Sympathikusaktivierung führt zu einer Zunahme des Kalziumeinstroms ins Sarkolemm, damit Verlängerung der Aktionspotenzialdauer, aber auch zu einer Zunahme des Kaliumeinstroms, Verkürzung der Aktionspotenzialdauer. Der Nettoeffekt ist letztlich eine Verkürzung der Aktionspotenzialdauer, der Refraktorperiode, eine Zunahme der Stelle der Aktionspotenzialrestitution, was dazu führt, dass es zu frühen oder späten Nachtdepolarisationen kommen kann, die ein Trigger sind für Arrhythmien. Und zusätzlich können auch dadurch Re-Entry-Tachykardien begünstigt werden. Das zweite ist die sogenannte Lateralitätshypothese, die ist meines Erachtens nach eine ziemliche Vereinfachung, weil wenn wir darauf dann zurückkommen, in der klinischen Praxis lässt sich das nur bedingt beweisen. Also man sagt, die rechte Hemisphäre ist für negative Emotionen, also Angst und Ärger, vorwiegend verantwortlich und sympathische Aktivität. Und in der linken Hemisphäre sind die positiven Emotionen, also Glücksgefühl, parasympathische Aktivität, und zusätzlich führen auch die rechtseitigen Nerven eher zu einer Exzitation des rechten Ventrikels, linksseitigen Nerven eher des linken Ventrikels. Und das würde bedeuten, dass man durch Aktivierung der rechten Hemisphäre häufiger eine sympathische Überaktivierung bekommt, durch Aktivierung der linken Hemisphäre eher der Parasympathikus im Vordergrund stehen würde. Also das und diese lateralisierte Innervation würde eine Heterogenität, also in der Theorie der Repolarisation und damit wieder Re-Entry-Tachykardien begünstigen. So gibt es jetzt Evidenz von Effekt von Hirn auf Herz, also das ist der Voodoo Death, also das heißt, das bedeutet, wenn Sie jemand verwünscht, dann müssten Sie das aber, glaube ich, also das ist eine Conditio sine qua non, dass Sie das auch wissen müssen, dass Sie jemand verwünscht, wenn Sie jemand geheim verwünscht, wirkt es nicht, dass Sie dann auf einmal sozusagen umfallen und tot sind. Ja? Das hat ein berühmter Physiologe erstmals publiziert und der hat gesagt, also das ist beschränkt auf primitive Völker sozusagen und kommt in der westlichen Welt natürlich nicht vor. Tatsache ist aber, dass es eine Assoziation zumindest gibt von ventrikulären Rhythmusstörungen und plötzlichem Herztod bei psychischem Stress. Das sind so anekdotische Begriffe, dann Katastrophen, Erdbeben, Das wären Kriege, also Missile-Angriff zum Beispiel auf Israel vom Irak oder diese AICTs sind vermehrt losgegangen, letztlich nach dem Angriff auf das World Trade Center. Also das ist mal ausgelöst und da waren vermehrt dann Rhythmusstörungen ausgelöst. Provozierung von Kammerflimmern durch Ärger. Emotionen können Kammerflimmern auch beim Long-QT-Syndrom auslösen. Das ist aber auch im Tierexperiment also psychischer Stress, das ist, dass man irgendwelchen Hunden dann Futter vorenthält unter Ischämiebedingungen oder Schweine irgendwie hochzieht, führt das letztlich dazu, dass die vermehrt maligne Rhythmusstörungen bekommen und eine Stimulation des Nervus vagus wirkt nicht nur auf das Immunsystem, wie uns der Ludwig gezeigt hat, sondern kann auch stressinduzierte Arrhythmien, zum Beispiel bei Hunden, verhindern, ebenso die zentrale Beta-Blockade. Gut, jetzt gehen wir als nächstes zu den tatsächlichen neurologischen Erkrankungen und da ist der Schlaganfall ist natürlich die häufigste neurologische Erkrankung und da ist jetzt so, da gibt es also viele Studien, also zum Beispiel 39% neu aufgetretene kardiale Arrhythmien bei Patienten ohne kardiale Anamnese bei unterschiedlichen Patienten mit Schlaganfall. Das ist eine prospektive Studie, Routine-EKG innerhalb von 24 Stunden nach der Aufnahme. Die Patienten hatten 4 Monate vorher auch ein EKG und da sieht man, eine Kontrollgruppe war das, die eben keinen Schlaganfall hatte und da sieht man unterschiedliche Rhythmusstörungen, die signifikant häufiger auftreten, wenn ich einen Schlaganfall entwickle. Das Problem ist natürlich immer die Dauer der Ableitung. Wenn ich jetzt Holter-Monitoring habe, sehe ich, das war zum Beispiel eine Studie, wo man gesagt hat, strukturelle Läsion, also Schlaganfall versus TEA, also keine strukturelle Läsion definitionsgemäß. Und da sieht man also bei unterschiedlichen Rhythmusstörungen, also ventrikuläre Tachykardien, zum Beispiel Schlaganfall 12%, TEA 3%. Das Problem natürlich bei diesen SAB ist es so, dass die SAB der Schlaganfall ist, der letztlich am häufigsten zu Rhythmusstörungen führt. Also man kann sagen, also die Take-Home-Message wäre, ischämischer Schlaganfall am seltensten, intrazerebrale Blutung häufiger und am häufigsten die SAB. Das Problem natürlich bei diesen ganzen Studien ist, dass speziell jetzt Patienten natürlich mit ischämischem Schlaganfall natürlich eine Komorbidität haben. Also es ist sehr selten, dass ein Patient, der einen ischämischen Schlaganfall hat, auch eine kardiale Erkrankung hat. Also in etwa 70% haben die auch signifikante Stenosen, wenn man die dann entsprechend untersucht. Also das heißt, das ist methodisch relativ schwierig. Und das Zweite ist natürlich, dass immer die Frage ist, sozusagen, ob jetzt der Schlaganfall nicht die Folge der Rhythmusstörung ist. Ja? Also der kriegt ein de novo Vorhofflimmern, kriegt den Schlaganfall und hat dann nicht das Vorhofflimmern aufgrund des Schlaganfalls, sondern hat den Schlaganfall aufgrund des Vorhofflimmerns. Deswegen eignet sich die Epilepsie meines Erachtens nach besser, das zu studieren, weil ich da eigentlich im Allgemeinen selten strukturelle Läsionen habe und wenn ich strukturelle Läsionen habe, sind die sozusagen Remote-Symptomatik, also das heißt länger vorbestehend, also stationär. Und ich werde mich jetzt beschränken auf Zeitgründen, also das ist auf die iktalen und die bradykarden und iktalen tachykarden Rhythmusstörungen. Warum ist das relevant? Die Epilepsie ist auch eine Erkrankung, die töten kann. Und das ist eine Studie aus Australien, die geschaut hat, dass junge Menschen, 5 bis 35 Jahre, 10-jähriger Beobachtungszeitraum, plötzlicher Tod. Und da sehen Sie am häufigsten natürlich der kardiale Tod. Aber nicht kardialer Tod annähernd 40% und bei diesem nicht kardialen Tod ist an erster Stelle also die Epilepsie und dann die intrazerebrale Blutung. Also das werden wahrscheinlich vorwiegend Subarachnoidalblutungen sein. Ja? Also das heißt, die Epilepsie ist sehr wohl eine Erkrankung, die eben aufgrund dieses sudden unexpected death, also letztlich unerklärlich, aber wahrscheinlich anfallsassoziiert, zum Tod führen kann. Und da sehen Sie, dass das unterschiedliche Epilepsie Populationen unterschiedlich letztlich erfasst. Also am risikoreichsten sind letztlich die Patienten, die völlig therapieresistent sind. Therapieresistent heißt, dass sie trotz optimierter Pharmakotherapie weiter Anfälle haben oder die einen epilepsiechirurgischen Eingriff hatten, der nicht erfolgreich war. Also, und das ist dann einen Faktor 20 höher als in einer Vergleichspopulation. Wenn wir jetzt zu den iktalen Bradykardenrhythmusstörungen gehen, ist es so, dass Bradyarrhythmien während epileptischer Anfälle ganz milde asymptomatische Sinuspradykardien sein können, aber dann symptomatisch sein können und bis zur Asystolie gehen können. Und die Take-Home-Message ist, dass die Neurologen auch auf das schauen sollen. Also wir tun ja EEG anschauen und schauen aber das EKG grundsätzlich auch dazu an. Und Moment, jetzt hoffe ich, dass ihr das gelingt. Und haben das EKG zwar früher registriert, aber oft nicht angeschaut. Und das haben wir uns jetzt aber abgewöhnt. Moment. Das ist eine Dame, die hat jetzt einen epileptischen Anfall. Das sieht man da so ein Muster. Das ist jetzt nur für die Neurologen sozusagen linkstemporal. Und was Sie aber hier sehen, ist das EKG. Und es ist immer erstaunlich, was man eigentlich ohne zerebrale Durchblutung alles machen kann. Ja? Also ja. Und was Sie hier sehen, ist die Verlangsamung. Also jetzt ist sozusagen im Gehirn wird es langsam. Ja. Also, und jetzt haben Sie eigentlich das Nulllinie letztlich im EEG. Und jetzt kommen Sie wieder. Und ist eigentlich symptomatisch, jetzt geht es wieder umgekehrt. Also jetzt wird die zerebrale Perfusion wieder und letztlich ist es, und ich frage jetzt immer, wenn jemand blass wird beim epileptischen Anfall, denke ich immer, hat er nicht eine Asystolie, weil das ist gar nicht so selten. Also wir haben da jetzt sicher schon, Moment, ich kann Ihnen noch eins zeigen, weil wenn man das, das war auch ein so ein Herr. Das sehen Sie auch, also der tut da noch mit den Karten spielen oder ich weiß nicht, oder das. Also ist eigentlich noch ganz fit, ja. Und jetzt legt er sich so. Da wieder das EKG, gell? Da ist er praktisch, also. Und da kommt er wieder, ja. Also im Allgemeinen selbstlimitiert. Ich kann mich erinnern an einen Patienten, also wir haben das dann einmal systematisch ausgewertet und habe einen Patienten herausgefischt, der hatte sowas und war aber 2 Jahre schon entlassen, ja, letztlich. Und es ist ihm Gott sei Dank, muss man sagen, nichts passiert. Es ist immer die Frage, also im Allgemeinen ist die Indikation dann natürlich eine Schrittmacherimplantation. Jetzt die Frage ist, wie häufig das ist. Das sind jetzt verschiedene Studien. Sie sehen, es ist insgesamt im Video-EEG-Monitoring selten. Ja? Und die Dauer ist aber durchaus signifikant, also 60 Sekunden. Also wir haben jetzt eine junge Patientin gehabt, die hat bei jedem Anfall gehabt über 24 Sekunden und hat gleich 3, 4 solche Dinger gehabt in einer Woche. Und jetzt kann man sagen, das ist sehr selten. Und da gibt es aber eine ganz berühmte Studie von Rakgan. Der hat, wobei mir das noch immer unklar ist, obwohl ich das schon mehrfach gelesen habe, wie das funktioniert hat von der Ethikkommission, der hat letztlich 20 herzgesunden Patienten mit therapieresistenter fokaler Epilepsie einen Loop-Recorder implantiert und hat den 18 Monate durchschnittlich drinnen lassen und hat Anfälle registriert und dann war das überraschende Ergebnis, dass 7 Patienten, also iktale Bradykardien hatten und 4 Patienten von, also 20% eine Asystolie von über 3 Sekunden Dauer, was auch zu einer Schrittmacherimplantation geführt hat. Und das war natürlich eine Studie, die für große Unruhe gesorgt hat in der epileptologischen Community. Und die Frage, sollen wir jetzt alle einen Loop-Recorder einbauen und alle einen Schrittmacher? Es ist letztlich selten und wahrscheinlich, aber das ist letztlich unklar, also relativ eine benigne Kondition, aber kann eine Ursache eben sein für diesen SUDEP. Ja. Welche Strukturen sind jetzt im invasiven EEG verantwortlich, wenn ich so eine Asystolie habe? Da sehen Sie letztlich diese Strukturen, die ich Ihnen vorher schon gesagt habe. Also einerseits orbitofrontal, also Gyrus cinguli, dann die Inselregion und Amygdala, also Teile letztlich des limbischen Systems. Das Gleiche ist es, wenn man stimuliert, das habe ich Ihnen schon gesagt, linksseitige Stimulation der Insel führt zu einer Bradykardie und Blutdruckabfall, rechtsseitige Stimulation Tachykardie und Blutdruckanstieg, wobei das aber nicht in den Studien es auch viele Patienten gibt, die rechtzeitig Epilepsie haben und dann eine Asystolie entwickeln. Iktale Tachykardie-Rhythmusstörungen, da ist die Sinustachykardie, das ist im Allgemeinen harmlos, dann das paroxysmale Vorhofflimmern und relevant ist die supraventrikulären Tachykardien und vor allem die malignen Tachyarrhythmien. Die iktale Sinustachykardie ist vielleicht deshalb von Interesse, weil das nicht die motorische Aktivität ist vom Anfall, sondern einfach ausschließlich durchs Gehirn getriggert wird und in Einzelfällen wirklich also massiver Frequenzanstieg. Und Sie sehen da den EEG-Beginn, das sind die RR-Intervalle, da die EKG-Änderungen. Sie sehen, dass das EKG durch diese zentrale autonome Verschaltung schon vor dem EEG zeichnet. Also es ist nicht sozusagen eine reine Folge der motorischen Aktivität während des Anfalls, sondern wird rein generiert durch die Aktivierung von zentralen autonomen Strukturen. Und da ist auch wieder beim SUDEP und beim SUDEP nimmt man an, dass die maximale iktale Herzfrequenz, das sind Patienten, die dann retrospektiv untersucht wurden, also SUDEP-Fälle versus Kontrollen, dass die maximale iktale Herzfrequenz höher ist bei SUDEP und speziell bei Anfällen aus dem Schlafzustand mehr ansteigt. Also das ist die Differenz, also die haben eine Zunahme der Herzfrequenz von fast 80 vom Interiktalen in den Zustand des Anfalls. Und das wäre auch eine Analogie zum plötzlichen Herztod, der tritt häufig in den frühen Morgenstunden auf, also sympathische Aktivierung, die sich sozusagen auf eine ausgeprägte Vagotonie aufpropft und beim SUDEP wäre das analog, also auch sympathische Aktivierung im Zustand einer ausgeprägten Vagotonie. Gut, und dann gibt es relativ wenig Berichte, also das ist eine Einzelfallbericht von einer Patientin, die einen rechtshirnige Temporallappenepilepsie hatte und dann letztlich, also iktales EEG rechtstemporal und dann letztlich während des Anfalls zunächst eine Sinustachykardie und dann eine ventrikuläre Tachykardie und dann ein Kammerflimmern entwickelt hat, die aber dann, also das war alles unter Video aufgezeichnet und konnte erfolgreich reanimiert werden. Und damit bin ich schon am Ende, also ich werde Zeit wieder aufholen. Also meine wesentliche Message ist, dass letztlich auch ein gesundes Gehirn letztlich durch zentrale autonome Einflüsse Rhythmusstörungen verursachen kann. Wobei immer die Frage ist, ob das dann sozusagen ein gesundes Herz oder ein krankes Herz trifft. Und das wahrscheinlich das Entscheidende ist, ob das dann zu einer letalen Arrhythmie führen kann oder nicht. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.